Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zur heutigen Sendung. Die ganze Bibel gemeinsam durchgehen, das ist das Ziel unserer Sendereihe Durch die Bibel. Mit einem großen Teil des Alten und Neuen Testaments haben wir uns schon ausführlich beschäftigt. Mittlerweile sind wir im Buch der Sprüche angelangt und daraus ist heute das Kapitel 17 an der Reihe. Ich freue mich, dass Sie sich uns heute anschließen. Im Buch der Sprüche begegnen wir Gottes Weisheit für unser alltägliches Leben. Und diesmal werden wir einiges von dem entdecken, was Gott uns für unseren Weg durch das Leben mitgeben will, über den Stellenwert von Geld und Besitz. Wir dürfen gespannt sein. Geld und Besitz, das spielt für viele Menschen in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Vermutlich nur noch übertroffen von dem Wunsch nach Gesundheit. Das kann ich auch gut verstehen. Was sagt Gott zu dem Streben nach Geld und Besitz? Damit werden wir uns in dieser Sendung beschäftigen. Im Buch der Sprüche aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, kommen wir nun zum Kapitel 17. Und hier finden wir, was Gott uns zum Thema Besitz und Geld mitteilen will. Salomo, König von Israel, hat es für uns aufgeschrieben. Und ich hoffe, Sie werden feststellen, wie befreiend Gottes Weisheit für uns ist, gerade auch wenn es um das Thema Geld geht. Denn so viel sei schon verraten, Gott zu kennen und auf ihn und seine Weisheit zu hören, ist wertvoller als Geld und Besitz. Im Buch der Sprüche beginnt das Kapitel 17 mit dieser Weisheit in Vers 1. Besser ein trockener Bissen mit Frieden, als ein Haus voller Geschlachtetem mit Streit. Dieser Vers ähnelt inhaltlich sehr dem Vers 17 im Kapitel 15 des Sprüchebuches. Dort heißt es, besser ein Gericht Kraut mit Liebe, als ein gemästeter Ochse mit Hass. Ein einfaches Gericht, aber Frieden und Liebe im Haus, das ist mehr wert als ein kostspieliges Festmahl, bei dem sie aber von Hass und Streit umgeben sind. Es gibt also Wertvolleres als ein dickes Bankkonto und eine Speisekammer voller erlesener Köstlichkeiten. Doch der Vers 1 hier in Kapitel 17 greift zusätzlich noch das Motiv gottesdienstlicher Geschäftigkeit auf. Denn der zweite Teil heißt wörtlich, als ein Haus voller Schlachtopfer des Streites. Religiöse Betriebsamkeit, so fromm sie auch aussehen mag, bedeutet nicht automatisch, dass Gott darin wirkt. Eine christliche Gemeinde kann eine Menge Veranstaltungen durchführen, sehr viel organisieren und eine breite Palette von Aktivitäten auf die Beine stellen. Doch all das kann auch ziemlich viel Durcheinander und Frustration hervorrufen. Ich denke dabei an den Propheten Elia. Er kam an den Hof Ahabs, der König des Nordreiches Israel geworden war. Dort herrschte sicherlich eine große Betriebsamkeit. In jedem Fall unternahm Ahab enorme religiöse Anstrengungen. Ahabs Frau Isebel verehrte den Götzen Baal und für diesen ließ Ahab einen Tempel bauen und betete sogar selbst den fremden Götzen an. Ein riesiger religiöser Betrieb, doch mit Gott hatte das alles nicht das Geringste zu tun. Dorthin kam nun Elia und verkündete im Namen Gottes, »So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle.« Danach führte Gott Elia weit weg von Ahab und seinem religiösen Betrieb. Und Gott wies Elia an, den Jordan zu überqueren und sich in der Wildnis am Bach Krit zu verstecken. Dort blieb Elia eine ganze Weile, alleine mit Gott. So bereitete Gott seinen Propheten weiter vor auf das, was noch kommen sollte, draußen in der Stille der Wildnis. Für die Ernährung sorgte Gott, auch wenn es einfache Kost war. Besser ein trockener Bissen mit Frieden, so sagt es Salomo in unserem Bibeltext in Vers 1. Nach meiner Erfahrung ist es wichtig, sich immer wieder eine Auszeit zu nehmen und mit sich und Gott alleine zu sein. Meine Frau und ich, wir sind an vielen Konferenzen beteiligt und wir mussten schon einige davon absagen, um uns in die Stille zurückzuziehen und wieder zur Ruhe zu kommen. Wenn wir eine ganze Reihe Konferenzen hintereinander hatten und dann nach Hause kommen, gehen wir nicht mehr weg von zu Hause, sondern nur noch zu unserem Sitzplatz im Garten. Ich sage dann zu meiner Frau, komm mit mir raus in den Garten, ich möchte gerne dort mit dir zusammensitzen, damit wir uns einander kennenlernen können. Ich bin schon so lange mit dir verheiratet und es ist höchste Zeit, dass ich dich kennenlerne. Das tut uns beiden gut. Gott will, dass wir solche Zeiten haben. Sie sind wichtig für uns, um in seiner Gegenwart neue Kräfte zu sammeln. Wir kommen zu Vers 2. Ein kluger Knecht wird herrschen über einen schandbaren Sohn und wird mit den Brüdern das Erbe teilen. Ein Angestellter, der zuverlässig ist, kann für ein Unternehmen wertvoller sein als ein eigenes Kind, auf das kein Verlass ist. Interessant, dass wir hier in einem fast 3000 Jahre alten Weisheitsspruch schon einen Hinweis darauf finden, dass zuverlässige und kluge Mitarbeiter durchaus am Erbe beteiligt werden können. Und dass allein die Herkunft eines Menschen ihn nicht automatisch die leitende Position sichern muss. Chancengleichheit unabhängig von der sozialen Herkunft, sagen wir heute dazu. Und Gott macht schon lange darauf aufmerksam. Weiter geht es bei Salomo mit Vers 3. Wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Um reines Silber zu erhalten, wird das abgebaute Silbererz im Schmelztiegel so lange erhitzt, bis das Silber schmilzt und sich aus dem Gestein löst. Jetzt kann die Schlacke vom Metall getrennt werden und übrig bleibt das kostbare Silber. So verfährt man auch, um Gold aus dem Gestein zu lösen und es zu reinigen. Dazu wird das Golderz im Ofen geschmolzen und die Schlacke kann von purem Gold entfernt werden. So wie das kostbare Silber und Gold geläutert wird, so prüft auch Gott die Herzen der Menschen. Denn Gott will unlautere und falsche Motive in uns aufdecken und uns davon reinigen. Mit dem Begriff Herz meint Salomo auch hier das Zentrum unseres inneren Menschseins, in dem unser Denken, Wollen und Entscheiden stattfindet. So sorgt Gott dafür, dass wir auch in unserem Denken und Wollen immer wieder gereinigt werden. Denn der Ort, an dem das stattfindet, nämlich unser Herz, braucht diese Reinigung. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. So hat es Jesus formuliert. Wir und unsere Herzen sind aus Gottes Sicht viel wertvoller als Gold und Silber. Deshalb brauchen wir uns nicht entmutigen zu lassen, wenn unser Glaube an Jesus auf die Probe gestellt wird. Petrus schreibt an Christen in seinem ersten Brief, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. So der Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief. Manchmal lernen wir in Not und im Leid mehr über uns und über Gott als in den Zeiten, die einfacher zu ertragen sind. Ich meine, eines der Probleme, dem wir als Christen in unserer westlichen Kultur gegenüberstehen, ist unser materieller Überfluss. Davon sprach schon Mose. Er sagte, als aber Jeschurun fett ward, gemeint ist Israel, wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Ich bin besorgt, dass es manchen Christen in der westlichen Welt heute auch so ergeht. Sie haben äußerlich alles, und doch beklagen sie sich, empfinden winzige Unregelmäßigkeiten als Mängel und sind ständig unzufrieden. Diese Christen sind wirklich keine große Hilfe für den Auftrag Jesu. Daher geht Gott daran, seine Leute, die er an seinen Aufgaben in dieser Welt beteiligen will, wie Gold im Ofen zu reinigen. Und dadurch formt er sie zu fähigen Mitarbeitern. Von einer Dame erhielt ich einen Brief. Sie hatte gebetet, Gott möge sie Jesus tiefer erkennen lassen. Und sie betete darum, dass ihr Gottes Gnade immer wichtiger werden möge. Was geschah daraufhin? Sie erkrankte an Krebs. Jemand wendet vielleicht ein, so etwas würde Gott niemals zulassen. Doch manchmal ist auch eine derartige Erkrankung Gottes Weg für uns. Und ich sage das als jemand, der das alles selbst durchgemacht hat. Meine Frau und ich erhielten einmal einen gemeinen Brief. Darin hieß es, Gott würde uns an Krebs erkranken lassen. Denn wir würden Gott nicht gehorchen, hätten keine Ahnung von Jesus und seien einfach Menschen, die es nicht anders verdient hätten. Nun mag manches davon zutreffen, doch Gott ließ den Krebs in unserem Leben nicht zu, weil er uns gemein behandeln wollte, so wie es sich in diesem Brief anhörte. Gott ließ die Erkrankung bei uns nicht zu, weil er uns hasste oder weil er gemein ist. Nein, Gott tat das in einer liebevollen Weise. Und Sie können sich vermutlich nicht vorstellen, wie kostbar Gott für uns wurde in der Zeit, als wir gegen den Krebs ankämpften. Zurück zum Kapitel 17 des Sprüchebuches. Dort machen wir weiter mit Vers 6. Der alten Krone sind Kindeskinder, und der Kinder Ehre sind ihre Väter. Hier haben wir einen Vers vor uns, bei dem ich mir sicher bin, dass viele von Ihnen ihn sicher zu schätzen wissen. Kindeskinder sind Enkelkinder. Das hier ist ein Vers für Großeltern. Und da lesen wir in der zweiten Hälfte, der Kinder Ehre sind ihre Väter. Was bedeutet das? Kinder schauen auf ihre Väter. Kinder sind darauf angewiesen, sich auf ihre Väter verlassen zu können. Ich war immer dankbar für meine Tochter, die mich als ihren Vater liebte und respektierte. Wir konnten immer miteinander reden, obwohl sie das gleiche Temperament hat wie ich, nämlich schnell aufzubrausen. Ab und an hat einer von uns einen Wutausbruch, doch dann gehe ich danach zu ihr oder manchmal kommt sie zu mir und wir sprechen miteinander in Ruhe über unsere Meinungsverschiedenheiten. Wir wollen den Zorn nicht über Nacht zwischen uns stehen lassen. Der alten Krone sind Kindeskinder. Wie recht dieser Weisheitsspruch doch hat. Ich selbst habe inzwischen Enkelsöhne und ich könnte stundenlang von ihnen erzählen. Vielleicht haben Sie schon von dem alten Mann gehört, der zu einem anderen alten Mann sagte, »Habe ich dir überhaupt schon von meinem Enkelsohn erzählt? Und habe ich dir überhaupt schon Bilder von ihm gezeigt?« Der andere antwortete, »Nein, heute noch nicht, und dafür bin ich dir auch dankbar.« Tja, wenn ich gewusst hätte, wie wundervoll Enkelkinder sein können, dann hätte ich sie am liebsten schon vor meinen eigenen Kindern gehabt. Es ist eine große Freude, sie um sich zu haben. Die meisten Großeltern sind so stolz auf ihre Enkel. Und sie bringen ihre Großeltern häufig dazu, ihre Enkel zu besuchen. So bringen die Enkelkinder letztendlich die Großfamilie zusammen. Kinder schauen auf ihre Väter. Aber die Großeltern schauen zurück auf ihre Enkel, denn ihnen gilt ihre Liebe und Zuneigung. Gehen wir weiter im Kapitel 17 des Sprüchebuches und hören Vers 10. Ein Scheltwort dringt tiefer bei dem Verständigen als 100 Schläge bei dem Toren. Scheltwort meint hier Verweis, Tadel, Zurechtweisung. Für mich ist dieser Weisheitsspruch ein weiterer Hinweis darauf, dass aus Gottes Sicht Schläge nicht förderlich sind, wenn es darum geht, Menschen zu korrigieren. Das gilt auch in der Kindererziehung. Eine deutliche Zurechtweisung aus Liebe, mit der ehrlichen Absicht gepaart, dem Kind zurechtzuhelfen, es lebenstüchtig zu machen und vor Schaden zu bewahren, das bewirkt bei jemandem, der bereit ist, sich helfen zu lassen, sehr viel mehr als Schläge. Auch Gott will uns vor Schaden bewahren, uns lebenstüchtig machen und uns zurechthelfen. Und dazu findet er zuweilen auch einmal deutliche Worte, die uns zeigen, wo Sie oder ich in unserem Denken, Wollen oder Verhalten einen verkehrten Weg eingeschlagen haben. Und Salomo sagt hier, wenn Sie klug sind, hören Sie besser auf das, was Gott Ihnen in seinem Wort in der Bibel sagt. Auch wenn es vielleicht manchmal bestürzend sein mag zu hören, was Gott in unserem Leben überhaupt nicht gefällt. Gott sagt uns das, weil er es gut meint mit uns. Und er will, dass unser Leben gelingt und wir es nicht zerstören durch unser eigenes Fehlverhalten. Im Buch Nehemia finden wir dazu ein sehr eindrückliches Beispiel. Der Priester Esra las dem Volk Israel, das aus dem Exil zurückgekehrt war, das Buch des Gesetzes des Mose vor. Einige Tempeldiener erklärten daraufhin die Bedeutung der Ordnungen Gottes. So konnten die Menschen verstehen, was Gottes Gebote für ihr Leben bedeuten soll. Und sie haben wohl sehr gut verstanden, dass manches in ihrem Leben Gottes guten Ordnungen nicht entsprach. Und sie nahmen es sich zu Herzen. Denn es heißt dort im Buch Nehemia, als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Sie hörten wohl deutlich, wie Gott sie durch sein Wort zurechtwies und wurden deshalb traurig. So wirksam ist eine deutliche Zurechtweisung Gottes, wenn ein Mensch darauf hört und sie sich zu Herzen nimmt. Im Nehemia-Buch folgt darauf nun die Ermutigung. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gott weist uns Menschen manchmal zurecht. Ja, aber das tut er, damit wir nicht länger in die Irre laufen und nicht unser Leben und das unserer Mitmenschen zerstören. Und wenn sie sich von Gottes Wort korrigieren lassen, dann werden sie auch erfahren, wie Gott sie danach wieder ermutigt und mit Freude beschenkt. Wir fahren fort im Buch der Sprüche und kommen zu Vers 16. Was soll dem Toren Geld in der Hand, Weisheit zu kaufen, wo er doch ohne Verstand ist? In diesem Vers geht es um Weisheit. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, gar nichts. Denn Weisheit ist ja die Fähigkeit, Wissen im Leben und im Alltag klug anzuwenden und einzusetzen. Und diese Weisheit kann man auch nicht mit Geld kaufen. Und das ist gut so. Denn Menschen werden weise, wenn sie bereit sind, auf Gott zu hören, wenn sie sich von Gott sagen lassen, was für ihr Leben gut ist, und wenn sie sich von Gott warnen lassen vor dem, was ihr Leben zerstören wird. Deshalb schreibt Salomo in seiner Einleitung zum Buch der Sprüche, »Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit.« Wenn ich aber nicht bereit bin, auf Gott zu hören, kann ich mir die Weisheit nicht mit Geld irgendwo anders kaufen. Das funktioniert nicht. Da wir aber Gottes Rat und seine Weisheit unbedingt brauchen, wenn unser Leben gelingen soll, heißt das im Klartext, niemand kann sich mit Geld ein gelingendes Leben erkaufen. Das ist nicht möglich. Doch wie viele versprechen sich gerade vom Geld und vom Besitz ihr Heil, ihr Wohlergehen? Davor warnte schon Jesus sehr deutlich. Er erzählte dazu die Geschichte eines reichen Menschen. Dessen Feld brachte so viel Ertrag, dass er nicht mehr wusste, wohin mit der riesigen Ernte. Deshalb überlegte er sich Folgendes. »Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, »Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre.« Habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Soweit dieses Zitat aus dem Lukasevangelium. Wie bezeichnet Jesus diesen Menschen? Er nennt ihn Narr. So zu denken und zu handeln wie dieser reiche Mann ist töricht. nicht weise, sondern dumm. Doch wie viele leben genau so? Gottes Weisheit ist so viel kostbarer als Geld und Besitz. Gott zu kennen und auf ihn zu hören, das ist der Beginn eines gelingenden Lebens. Wenn das doch noch viele begreifen würden. Ich wünsche es Ihnen von Herzen, dass Sie es begreifen und Ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Denn er will Ihnen helfen, damit Ihr Leben gelingt. Und dazu gehört eben auch, nach dem Tod eine ewige und herrliche Zukunft bei Gott zu haben. Zurück zu Salomo und seinem Sprüchebuch. Dort wollen wir uns nun den Vers 17 ansehen. Ein Freund liebt alle Zeit, und ein Bruder wird für die Not geboren. Auch eine gute Freundin oder einen guten Freund können wir uns nicht mit Geld erkaufen. Im Gegenteil. Denn ist das Geld erst einmal nicht mehr da, sind meist auch viele verschwunden, die wir bislang für Freunde hielten. Aber ein wirklicher Freund liebt alle Zeit, sagt Salomo hier. Und eine echte Schwester oder ein echter Bruder ist da, wenn ich in Not bin. Hier macht uns Gott den unschätzbaren Wert guter Freunde und Geschwister deutlich. Wenn jemand nicht in allen Zeiten zu ihnen hält, ist er kein Freund. Aber diejenigen, die uns auch in Zeiten der Not zur Seite stehen, die sind wirklich unsere Freunde. Auf sie können wir uns verlassen. Auch dies ist eine Lebensweisheit Gottes, die uns hilft, die große Bedeutung tragender Beziehungen für unser Leben zu begreifen und diese kostbaren Beziehungen auch zu pflegen. Wäre nicht längst wieder einmal ein Besuch bei Ihrem besten Freund fällig? Vers 21. Wer einen Toren zeugt, muss sich grämen, und eines Toren Vater hat keine Freude. Dieser Weisheit sind wir schon öfter im Sprüchebuch begegnet. Ich denke, den meisten Eltern leuchtet das unmittelbar ein. Haben wir ein Kind, das sein Leben törichterweise auf Schritt und Tritt selbst zerstört, so belastet das die Eltern enorm. Das kann sie regelrecht krank machen. Sehen wir dagegen, wie einem unserer Kinder das Leben gelingt und wie es sein Leben auf Gott ausrichtet, macht das uns Eltern froh und dankbar. Lassen Sie uns beten für unsere Kinder, die mit ihrem Leben einen verkehrten Weg eingeschlagen haben. Und lassen Sie uns nicht aufhören, sie zu lieben. Wenn Sorgen und Nöte, gerade auch um unsere Kinder, uns das Herz schwer machen, dann kann das unser ganzes Leben belasten. Das ist sogar recht wahrscheinlich. Deshalb führt Salomo in Vers 22 fort, »Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl«, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Vermutlich haben manche von Ihnen diese Wahrheit schon am eigenen Leib erfahren. Wenn Sorgen und Nöte Ihre Seele belasten, kann sich das früher oder später auch körperlich auswirken. Wir verlieren den Mut und die Zuversicht, aber auch die körperliche Kraft und die Freude am Leben. Doch wenn unser Herz fröhlich ist, dann geht es uns im Allgemeinen auch wieder besser. Wie kann unser Herz wieder neue Zuversicht finden? Nun, letzten Endes finden wir auch das nur bei dem einen, bei dem lebendigen Gott. Was singt David über Gott? Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. So in Psalm 103, Vers 5. Für sie und für mich gilt, alles, was unsere Seele belastet, können wir Gott anvertrauen. Denn Gott sorgt für euch, so schrieb es der Jünger Petrus in seinem ersten Brief. Und so können unsere Herzen auch wieder fröhlich werden, weil wir wissen, wir sind gut aufgehoben bei dem barmherzigen und gnädigen Gott. Ein fröhliches Herz und damit eine gute Gesundheit kann uns letzten Endes nur Gott schenken. Mit Geld können wir uns auch dies nicht erkaufen. Deshalb geht Salomo nun auch noch einmal darauf ein, dass wir nicht um jeden Preis hinter dem verführerischen Geld her sein sollten. Vers 23 lautet, der Gottlose nimmt gern heimlich Geschenke, zu beugen den Weg des Rechts. Bestechung ist in Gottes Augen großes Unrecht. Doch machen wir uns nichts vor, in vielen Ländern dieser Erde fließen die Bestechungsgelder und wird das Recht gebeugt. Auch bei uns gibt es das. Doch Menschen zu bestechen oder Bestechungsgeschenke anzunehmen, ist gottlos. So klar spricht Salomo hier. Zum Abschluss des 17. Kapitels im Sprüchebuch schreibt Salomo in Vers 28, auch ein Tor, wenn er schwiege, würde für weise gehalten und für verständig, wenn er den Mund hielte. Diese Weisheit zeigt uns auch etwas von Gottes Humor. Das Augenzwinkern kann man hier fast schon hören. Salomo rät uns damit, dass es durchaus weise ist, in Angelegenheiten, von denen man keine Ahnung hat, am besten den Mund zu halten. Gottes Weisheit ist nicht käuflich. Das Hören auf Gott und das eigene Leben nach Gottes Weisheit auszurichten, das alleine lässt unser Leben gelingen. Auch Geld und Besitz will Gott uns durchaus anvertrauen. Beides kann ein Teil seines Segens sein, den er uns gerne schenkt. Doch eines ist für Sie und mich viel wichtiger, als nach Hab und Gut zu streben, nämlich, dass wir uns Gott anvertrauen und dass wir auf seine Weisheit und sein Reden hören. Denn Gott allein weiß, wie unser Leben gelingt. Seien Sie ihm anbefohlen, dem Gott, der will, dass auch Ihr Leben gelingt.